Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, und in dieser Folge sage ich ganz herzlich willkommen zu Desiree von Bohlen und Halbach. Sie ist heute bei uns zu Gast und wir sprechen über das Thema Demenz, über das meines Erachtens immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Und wie könnte es passender sein? Wir nehmen auf heute am Montag, den 22.09. Sowas erwähnen wir sonst nicht so oft, aber gestern war Welt-Alzheimer-Tag und es könnte nicht passender sein, Frau von Bohlen.
Was total richtig, liebe Frau Busch. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und dass ich über mein Herzensangelegenheitsthema mit Ihnen sprechen darf.
Wunderbar. Ich gebe den Zuhörerinnen und Zuhörern noch so ein paar einleitende Worte mit an die Hand. In Deutschland leben aktuell nach unseren Recherchen rund 1,84 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung und etwa 3/4 von ihnen werden zu Hause von Angehörigen gepflegt, was eigentlich dann der größte Pflegedienst ist, den man sich so vorstellen kann. Das ist eine enorme Aufgabe, emotional, körperlich, organisatorisch und oft fühlen sich die Angehörigen dabei sehr alleingelassen. Und Sie sind eine von denen, die das ändern will. Sie sind Gründerin und erster Vorstand des Vereins Desidera Care in München. Seit 2017 engagiert sich der Verein dafür, Demenz aus der Tabuzone zu holen, Angehörige zu entlasten und einen neuen, würdevollen Umgang mit dieser Erkrankung in der Gesellschaft zu etablieren. Sie bringen dafür nicht nur viel Herzblut mit, das merkte man ja gerade schon, und Leidenschaft, sondern auch fundiertes Fachwissen, jahrelange praktische Erfahrung. Sie sind systemische Coachin, Demenztrainerin und nach der schwedischen Silvia Hemmet-Methode und Education-Demenztrainerin. Sagen Sie doch gerne noch mal selbst ein paar Worte zu sich und auch, was eigentlich der Auslöser war, Desidera Care zu gründen.
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das liegt so ein bisschen schon zeitlich gesehen ein bisschen zurück. Der Auslöser war für mich nicht eine demenzielle Erkrankung in meiner Familie, was man so meistens vermutet, dass man aus eigener Betroffenheit so etwas auf die Beine stellt, sondern bei mir war es eine Betroffenheit in einem anderen Krankheitsumfeld, nämlich meine Tochter war mit 13 Jahren an Magersucht erkrankt und hat dann irgendwie aus mir eine pflegende Angehörige gemacht. Dessen war ich mir damals aber überhaupt nicht bewusst, weil ich mir über diese Themen nie Gedanken gemacht habe und ich auch mir deshalb auch keine Hilfe geholt habe, weil ich mich als eine solche nicht identifiziert habe. Und das erlebe ich auch bei vielen Klienten, die bei uns ankommen, dann endlich, dass sie sich als pflegende Angehörige so gar nicht sehen oder gar wahrnehmen und deshalb auch sich schwer tun, nach außen zu gehen oder Hilfsangebote, die auf pflegende Angehörige abgestimmt sind, überhaupt wahrzunehmen, zu sehen oder zu recherchieren. So, das nur ein kurzer Ausblick schon auf die Arbeit, die wir machen. Aber nochmal zurück zu meinem Thema mit meiner Tochter. Ich habe dann Hilfe erfahren dürfen, als meine Tochter in die Klinik eingewiesen wurde, weil es ihr so schlecht ging und mir natürlich dann auch. Und dort wurde mir Hilfe zuteil in Form von einer Therapeutin, die mir unglaublich viel geholfen hat, weil ich in ihr eine neutrale Stelle gefunden habe, um einfach mal all meinen Seelenballast irgendwo loszuwerden. In der Familie war das irgendwie nicht so möglich, weil dieses Thema uns eh so in einer, ja fast schon so einer Zwangsjacke gefangen hielt. So kann man es wirklich sich ganz gut vorstellen. Wir kamen einfach nicht mehr aus. Und da hatte ich jemanden, die hat auch meine Tochter begleitet und ich hatte einfach das Glück, an eine wunderbare Frau zu geraten, die mir sehr, sehr geholfen hat. Und dann, als es meiner Tochter besser ging und mir dadurch auch, hatte ich mir so irgendwie überlegt, so würde ich gerne mit Menschen arbeiten. Also Menschen, die per se nicht krank sind, sondern die eigentlich unverschuldet in so eine Belastungssituation rutschen, denen wollte ich beistehen, so wie mir beigestanden wurde. Und parallel zu diesen Gedanken kam dann ein Angebot von den Maltesern in der Malteser Tagesstätte für Menschen mit Demenz mitzuarbeiten. Und ich hatte wirklich, man kann es kaum sagen, bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung von Demenz, wirklich nichts. Ich wusste gar nichts. Und habe mich dann wirklich in dieses Abenteuer hineingestürzt, indem ich zuerst mal einen Demenzbegleiterschein ablegen musste. Das war die Voraussetzung, um in der Tagesstätte überhaupt mitarbeiten zu können. Und da war mir dann schon bewusst, dass das nicht so ganz ohne ist. Und dann habe ich mir auch nur überlegt,
was tue ich da eigentlich? Ja, also jetzt habe ich ein schweres Thema so gerade hinter mich gebracht und jetzt stürze ich mich schon in das nächste. Habe aber dann überlegt, nein, ich probiere das aus. Ich bin einfach so ein Mensch, ich bin dann relativ spontan und mache dann einfach solche Dinge und sage, ich versuch's. Und dann kann ich ja immer noch sagen, nein, ich schaffe das nicht. Und ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe und es versucht habe, weil dieser Schritt hat dann doch mein Leben verändert. Also das kann ich wirklich, so sagen. Und ich war letzte Woche nochmal in der Tagesstätte, weil ich mich von der Leiterin verabschiedet habe, die jetzt dann geht und in Pension geht. Und das hat was mit mir gemacht, da wieder reinzukommen in diesen Ort und dort zu sein, um das nochmal, ja, wir haben dann ganz viel Revue passieren lassen und ich habe gemerkt, wie viel mir das eigentlich bedeutet, immer noch, dass ich dort gewesen bin und mit diesen Menschen da Tage verbracht habe. Es hat einfach auch was mit meiner Persönlichkeit gemacht, das kann man wirklich so sagen.
Das kann ich, meine Geschichte ist ja anders oder unsere, aber das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das, es macht einfach auch was mit einem, finde ich, etwas zu tun, wo man anderen hilft. Das empfinde ich als was, wofür ich zutiefst dankbar bin, dass ich sowas mache.
Ja, es ist ein Geschenk. Es klingt immer so komisch, wenn man sowas sagt, aber alle Menschen, die so in dem Bereich unterwegs sind, ich glaube, die wissen, wovon wir sprechen. Und und das erfüllt mich irgendwie sehr mit Dankbarkeit, dass ich das erleben durfte und dass sich daraus so etwas wie Desideria entwickeln durfte. Und das hat mir die Leiterin auch gesagt, die beobachtet mich seit 8 Jahren und sie sagt, es ist unglaublich, was ihr, du und dein Team da auf die Beine gestellt habt. Also sie ist da so begleitend am Rande und schickt uns auch Angehörige. Also das ist wirklich ein sehr wohlwollendes Miteinander dann gewesen.
Großartig. Jetzt hätte ich die Frage, ist es denn eigentlich zu diesem Namen gekommen?
Hat ja was mit meinem Vornamen zu tun und lustigerweise habe ich mich sehr an meine Tante orientiert, also die Königin von Schweden, die eben Silvia Hemmet ins Leben gerufen hat, hat ja auch ihren Vornamen quasi reingegeben, um vielleicht auch ein Signal zu setzen, dass sie dahinter steht. Und ja, als ich meine Ausbildung dann in Schweden abgeschlossen hatte mit meiner Prüfung, waren meine Ausbilderin und ich zusammengesessen, haben überlegt, wie könnte denn dieser Verein heißen? Und so kam wirklich der Gedanke, warum nicht Desideria? Klingt ja sehr seriös, ist ja aus dem Lateinischen, hat aber auch mit Desideria zu tun. Und ja, das klingt super.
Ist ein schöner Name, finde ich. Also man auch einen, den man, also im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig. Also man kann ihn sich gut merken, finde ich. Und die nächste Frage, da haben Sie gerade schon die Steilvorlage für gegeben. Erzählen Sie uns noch was zu diesen Ausbildungen. Das klingt total spannend und mir war gar nicht bewusst, dass es sowas gibt.
Ja, das hat auch wieder...
Also so konkret da eine Ausbildung.
Ja, das war auch, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es war auch eine Fügung, weil ich habe dann irgendwann hier in München mit einer Freundin gesprochen und habe gesagt, ich würde gerne in Richtung Begleitung von Menschen gehen, die einfach in einer Überlastungssituation stecken. Und dann hat sie gesagt, dann mach doch einfach mal so als Grundausbildung eine Ausbildung zum systemischen Coach. Und systemische Coaches sind eigentlich primär in Unternehmen unterwegs. Und das war mir klar, das wollte ich irgendwie nicht. Aber ich mir gedacht, ich lasse mich auf das Abenteuer ein, habe da die Ausbildung gemacht. Und während ich die Ausbildung gemacht habe, gab es noch von unserem Ausbilder eben die Möglichkeit, sich zum familientherapeutischen Berater dazu parallel ausbilden zu lassen. Und dann habe ich gesagt, genau, das ist es. Da möchte ich hin.
Super.
Und dann habe ich das noch parallel dazu gemacht. Und das waren diese 2 Ausbildungen. Dann kam noch die Silvia Hemmet Trainerausbildung, weil mich das Thema Demenz eigentlich immer mehr gefesselt hat. Und ich dachte, ich brauche da noch mehr fundiertes Wissen. Und dann kam ja noch das Education Demenz Train the Trainer Programm dazu.
Da haben Sie viel Kompetenz aufgebaut zu dem, was Sie jetzt heute machen. Ne? Also, denn das eine ist ja immer mal, dass man auch Ahnung hat von, wie baue ich das auf, wie soll das organisatorisch alles ablaufen, was will ich da machen, was will ich bewirken. Das andere ist, dass man inhaltlich eben auch die Ahnung hat.
Also ja, aber von der organisatorischen Seite hatte ich überhaupt keine Ahnung, weil ich bin völlig naiv an die Sache rangegangen. Ich wollte eigentlich eine Coaching-Praxis in München eröffnen für pflegende Angehörige zum Thema Demenz, aber das hat gar nicht funktioniert, weil die Menschen nicht verstanden hatten, was wir da eigentlich machen.
Aber manchmal ist ja, das ist auch so meine Erfahrung in der Tat, dass manchmal so ein relativ naives Rangehen auch gar nicht so total falsch ist, weil man hat dann keine Scheu vor, ich probiere jetzt was, ich mache jetzt was, mache auch meine Erfahrung. Und ja, vielleicht muss ich auch mal irgendwo an einem Punkt scheitern und nochmal zurückdenken. Aber immer nur mit vorsichtig und erstmal tausendmal Pläne und sowas, wird eben auch nichts
bewegt. Ja, richtig. Ich bin auch dankbar darum, dass ich manchmal so ticke wie ich ticke und dass ich einfach auch naiv an Dinge rangehe und sage, ich probiere es einfach aus. Und wie Sie sagen, wir haben schon so einige Korrekturschleifen da hinlegen müssen, sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind.
Das denke ich mir. Das, was auffällt, finde ich, bei Desideria ist, ich habe selber auch schon mal bei Ihnen in einem Webinar teilgenommen, bekomme Ihr Newsletter, verfolge Ihre Arbeit, habe die Broschüre und so weiter, dass Sie eine enorm hochwertige und professionelle Arbeit machen. Also auch im Vergleich mit vielen anderen Organisationen, die im Bereich psychische Erkrankungen sich entweder an Angehörige oder auch Betroffene wenden. Also da muss ich einfach mal ein ganz großes Kompliment machen. Das ist schon sehr, sehr spürbar. Und gibt einem natürlich ein großes Gefühl von Seriosität und Kompetenz. Also das ist einfach, finde ich, sehr aufregend.
Freue ich mich sehr über dieses Feedback, weil wir wirklich, und da legen Sie echt einen Finger, wenn ich das kurz so sagen darf, in einen, nicht in die Wunde, sondern an einen Punkt, wo wir wirklich großen Wert drauf legen, dass wir mit großer Professionalität an das Thema rangehen, weil wir haben es wirklich da mit hochbelasteten Familien zu tun. Und da kann man nicht einfach mal so ein bisschen was machen, sondern das muss echt fundiert sein. Und da bin ich sehr, sehr dankbar auch um das ganze Team, was um mich herum ist. Ich kann das ja nicht alles alleine machen, die hochprofessionell damit umgehen und wir einfach Qualität, das muss bei uns Standard sein, weil ich glaube, sonst verliert man ganz schnell den guten Ruf, den man sich aufgebaut hat, wenn es da nicht gut funktioniert.
Aber auch das ist eine Gemeinsamkeit. Also ist auch mir oder uns immer ein großes Anliegen, da professionell zu sein, weil wir es eben mit Menschen zu tun haben, die in besonderen Situationen und Krisen sind. Und ich will, dass diese Arbeit auch ernst genommen wird und dass man uns vertraut und dass man sich dabei gut fühlt. Wo Sie ja noch mal ganz anders in die Beratung gehen. Das machen wir ja gar nicht in dem Sinne. Wir machen dann mehr Öffentlichkeitsarbeit, aber genau so ist es. Also ich finde es ganz großartig. Was bieten Sie konkret an? Weil ich meine, ich weiß es, aber unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht. Was tun Sie konkret und was unterscheidet Ihre Arbeit auch von anderen Einrichtungen?
Also wir bieten ganz konkret psychosoziale Begleitung von Angehörigen von Menschen mit Demenz. Und das findet sowohl in Gruppenangeboten, das haben Sie ja wahrnehmen dürfen, als auch in individuellen Angeboten, die also Einzelpersonen auch in Anspruch nehmen können. Dann haben wir einen Podcast von Angehörige für Angehörige. Wir haben es jetzt auch ein bisschen neu gestaltet. Also wir nehmen jetzt auch Experten mit an Bord, was ganz wichtig ist, weil wir das ganze Thema umfassender jetzt nochmal in den Blick nehmen wollen. Demenz hat von bis alles dabei, also eine große Relevanz überall hin. Und dann als zweites versuchen wir eben auch in der Gesellschaft zu sensibilisieren, damit das Tabu gebrochen wird und die Familien, die das Thema zu Hause haben, sich nicht verstecken müssen, sondern einfach als Teil der Gesellschaft gesehen werden und eben auch besonders der Erkrankte so lange wie möglich in seinem Umfeld bleiben darf. Und dazu braucht es aber ein gestärktes Familiensystem. Es ist ein systemisches Thema, sage ich immer. Es betrifft ja nicht nur den Symptomträger, der die Erkrankung hat, sondern es betrifft mindestens einen Angehörigen, wenn nicht zwei, drei Angehörige, die davon betroffen sind. Und deswegen ist dieser systemische Ansatz für uns auch so wichtig, dass wir das ganze Umfeld im Blick haben.
Was sind denn die Herausforderungen, mit denen Sie es am meisten zu tun haben, gerade mit dem Blick auf die Arbeit mit den Angehörigen?
Meinen Sie jetzt meine persönlichen oder generell?
Vielleicht beides.
Also ich habe sehr über diese Frage nachgedacht und mein persönliches Thema ist schon, dass wir manchmal so Fälle haben, wo wir selber manchmal so ratlos sind, ja. Wenn wir merken, was da in den Familien los ist und auch, wenn wir sie begleiten, dass einfach ganz viel Verzweiflung, Trauer, vielleicht auch Hoffnungslosigkeit oder Streit innerhalb der Familie einfach da ist und wir ja uns auch manchmal auch die Hände gebunden sind, weil wir können das Thema Demenz auch nicht wegcoachen oder therapieren. Ja, therapieren machen wir sowieso nicht, aber wegcoachen, wegbegleiten. Wir können einfach immer nur da sein und den Menschen da draußen das Gefühl geben, da gibt's einen Raum, wo ich meine Sorgen lassen kann. Das hilft ja auch schon mal. Aber so manchmal, ich habe ja auch eine Angehörigengruppe, die ich leite, und ich sitze dann manchmal so da und denke mir, was kann man da machen, ja? Und oft ist es einfach auch nur dieses, es aushalten. Und ja, da können wir so ja wenig dazu beitragen. Wir können nur sagen, wir stärken die Menschen, damit es vielleicht leichter ist, es auszuhalten. Aber ja, sie müssen es aushalten.
Das ist, glaube ich, unglaublich schwer, im Prinzip dann selber auch selber auszuhalten, dass da so eine, ja, für alles weitere eine Machtlosigkeit ist. Ich kann hier eigentlich nichts tun. Ne? Außer da sein, zuhören und liebevoll zuhören und unterstützen, aber ich kann eigentlich...
Ja, es gibt keine Lösung vielleicht gerade für den Moment, und das fällt mir schon sehr schwer. Ich bin so ein lösungsorientierter Mensch, was als Coach nicht gar nicht so gut ist, weil im Coaching geht es ja eigentlich darum, dass man die Plattform bereitet, sodass der Coachee, so nennen wir unsere Klienten, bei uns seine eigenen Wege findet. Das muss ja auch so sein, weil mein Weg ist vielleicht völlig irrelevant für die Situation, die die zu Hause haben. Also im Coaching begleiten wir eigentlich die Klienten dahingehend, dass sie ihren eigenen Weg finden. Und man sagt ja immer, jeder Coachee hat eigentlich schon die Lösung des Problems in sich drinnen, ist aber oft verdeckt und kann nicht so an die Oberfläche kommen, weil zu viel anderes Belastendes drumherum ist. Also wir versuchen einfach, das alles wegzuräumen, zu sagen, okay, jetzt gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit für dich, diesen Weg weiterzugehen. Das ist so eigentlich der Gedanke eines Coachings. Und viele Menschen haben so ein bisschen Angst vor diesen Coachings, wollen sich vielleicht, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, nackig machen. Aber genau das braucht es, um Lösungen zu finden. Und wirklich vorrangig ist diese Akzeptanz der Situation, die da ist, weil ohne Akzeptanz kann ich in keinen Weg oder kann ich keinen Weg finden, der eine Lösung für mich bedeutet oder für meine Familie. Also es muss eine Akzeptanz da sein.
Ja, und diese Akzeptanz ist natürlich bei Demenz auch mit viel Trauer und Scham verbunden.
Absolut.
Ne? Und weil ja auch eine Sache, denke ich mal, das ist ja bei, das kennen wir ja auch bei den psychischen Erkrankungen immer wieder so, aber eine Sache unterscheidet die Demenz natürlich noch. Wir wissen, es wird nicht mehr besser werden. Also es ist sehr unterschiedlich, wie schnell, massiv es sich unter Umständen verschlechtert oder sowas, aber besser wird es, also ja, es gibt neuere Medikamente, aber sagen wir mal ganz ehrlich, richtig besser werden wird es nicht.
Man kann vielleicht eine Phase so ein bisschen aufschieben oder die Symptome so ein bisschen erstmal verzögern, aber leider führt es immer in die gleiche Richtung, und das bedeutet irgendwann mal den Tod, wenn man es genau nimmt, ja.
Genau. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auch den Angehörigen eigentlich, ne, anders als vielleicht bei einer Depression, wo man Angehörigen auch mal sagen kann, ja, natürlich, es gibt ganz viele, die auch geheilt sind und denen es heute wieder besser ist. So eine Botschaft haben sie ja eigentlich
leider nicht
zu verteilen.
Ich wäre froh, ich hätte sie, aber es ist im Moment noch nicht so, und hoffentlich wird es mal diese Lösung geben für diese Erkrankung.
Ja, absolut, absolut, ja. Was Sie eben auch schon angedeutet haben, ist, dass es ja auch eines Ihrer Anliegen ist, die Demenz in der Gesellschaft, in der immer älter werdenden Gesellschaft, also auch in der Gesellschaft, in der Demenz statistisch gesehen damit immer eine größere Rolle spielen wird, zunehmend, dass Sie, Demenz braucht Öffentlichkeit, ist da einer Ihrer Sätze. Was ich auch aus unserer Arbeit so sehr wahrnehme. Nehmen Sie wahr, dass sich da was verändert hat? Also so in der Zeit, in der Sie jetzt das tun, was Sie tun, und nehmen Sie wahr, dass sich das Bewusstsein geändert hat?
Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz viel Arbeit rund um das Thema Aufklärung, Wissen. Wie gehe ich demenzsensibel um? Das klingt immer so großartig, aber dazu gehört auch eine demenzsensible Sprache. Dazu gehören demenzsensible Bebilderungen dieser Krankheit, also da gibt's ja dieses eine Bild, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal untergekommen ist, mit so einem Kopf, wo hinten irgendwas rausfliegt, entweder sind es Schrauben oder Puzzlestücke oder es ist ein Baum in Form von einem Kopf, wo hinten das ganze Laub wegfliegt, und das hat uns auch damals dazu bewogen, einen Fotowettbewerb ins Leben zu rufen, weil wir uns so über dieses Bild aufgeregt haben, wie Demenz in der Öffentlichkeit dargestellt wird, ja, total defizitär. Und ich sage immer, ich möchte, also sollte ich jemals an dieser Erkrankung oder sollte ich diese Erkrankung haben? Ich möchte so nicht dargestellt werden. Also ich finde das nicht besonders würdevoll, wenn man einen Menschen mit so einem offenen Kopf, wo hinten alles rausfliegt, darstellt. Also das ist das, wofür wir eintreten, auch rauszugehen und darüber zu reden. Und wie rede ich über Menschen mit Demenz? Ja? Wir reden immer, ich habe es gerade gesagt, der Mensch mit Demenz. Also er bleibt der Mensch und das ist für uns ganz wichtig. Er hat eine Erkrankung, aber er ist trotzdem vorrangig der Mensch und nicht der Erkrankte. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich das mal überlegt, könnte man mit allen anderen Themen auch vielleicht so machen. Mhm. Nochmal auf Ihre Frage zurückzugehen. Können Sie es nochmal wiederholen? Das war, jetzt bin ich ein bisschen
Ob Sie wahrnehmen in der Öffentlichkeit, dass sich da was getan hat.
Also ich finde schon, es gibt ja immer mehr Bücher über das Thema Demenz. Es gibt viel mehr Menschen, die sich outen, die das zu Hause haben und ihre Geschichten erzählen, was ich ganz wichtig und richtig finde. Und ich bin dankbar um die mutigen Menschen, die damit rausgehen und sagen, so ist es bei uns. Es gibt immer mehr Filme, Zeitschriften, Zeitungen nehmen das auch immer mehr auf. Aber wir merken, es herrscht einfach noch extrem viel Unsicherheit, schon allein, wenn man nicht weiß, dass Alzheimer nicht der Oberbegriff von Demenz ist, sondern dass Demenz der Oberbegriff ist und Alzheimer die Erkrankung ist, die am meisten vorkommt unter mehr als 60 verschiedenen Demenzformen, haben wir die Erkrankung Alzheimer, glaube ich, zu 85% ist eine Alzheimer-Erkrankung. Nee. Schon allein das ist auch schon, das wird alles durcheinander geschmissen. Also wie gesagt, es gibt genug zu tun, um das noch zu verbessern. Und aber auch, finde ich ganz wichtig, dass man diese wertvolle Arbeit der pflegenden Angehörigen, dass man die zur Sprache bringt, weil die sind so, ich glaube, das ist noch, die sind so still, ja, weil die haben auch nicht die Energie, rauszugehen und zu sagen, ja, wir machen das und so. Weil Sie haben vorhin gesagt, eingangs, dass Sie eine wahnsinnige Stütze im Gesundheitssystem sind. Sie sind die Stütze im Gesundheitssystem, weil ca. 80% der Erkrankten werden zu Hause gepflegt. Wenn man sich das mal vorstellt. Und leisten wirklich Irrsinniges. Genau.
Ne? Und werden dafür nicht entlohnt.
Und nicht richtig wertgeschätzt und, in der Gesellschaft.
Ja, genau. Nicht richtig gesehen und leisten wirklich einen ja emotional und körperlich und logistisch anstrengendes Ding da. Ne? Das ist, ja, das stimmt. Sie sprechen auch von dem Ziel bei Ihrer Arbeit, von einem neuen Umgang mit der Demenz. Wie könnte das aussehen?
Wir wünschen uns, das auch mit als einer meiner Lieblingssätze, wir wünschen uns eigentlich so eine Art Caring Society. Also eigentlich eine Gesellschaft, die wieder mehr zusammenrückt und nicht ausgrenzt, sondern inkludiert. Also jemand, der eine Erkrankung hat, sollte bitte nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Plus das pflegende Umfeld dazu. Familien fühlen sich dann oft auch ausgegrenzt, weil sie einfach es glauben, an vielem nicht mehr teilnehmen zu können, weil sie sich genieren für Verhaltensweisen, die sie nicht kontrollieren können bei Menschen mit Demenz. Zum Beispiel bei einer frontotemporalen Demenz ist das oft der Fall, dass einfach nicht das Gedächtnis nicht mehr so gut funktioniert, sondern es sind einfach Verhaltensweisen, die in der Gesellschaft so nicht akzeptiert werden, die auch beschämend sind für das Umfeld. Ich habe es auch erlebt, weil wir hatten in der Tagesstätte auch so einen und alle anderen haben sich halt geschämt, ja, so eine Art Fremdschämen. Und deswegen muss man einfach darüber sprechen und sagen, was gibt es für Symptome, was kann eintreten, damit man da ein besseres Miteinander hat. Und auch vielleicht die Angst verliert, mit Menschen mit Demenz auf Augenhöhe zu sprechen. Sie sind nicht am Anfang auch nicht, es ist plemplem im Kopf, ja. Sondern sie sind einfach etwas eingeschränkt, kognitiv eingeschränkt. Aber man kann mit ihnen noch reden. Und das sollte man auch. Man sollte auch nicht über sie reden, sondern man sollte mit ihnen reden. Das war auch eines der Dinge, die ich gelernt habe, nie über Menschen mit Demenz reden, die auch neben einem stehen, weil die sehr viel doch mitbekommen. Und wenn sie es vom Verbalen vielleicht ja nicht mehr verstehen, aber sie haben unheimliche Antennen, was sie fühlen. Also sie können gefühlstechnisch sehr viel aufnehmen Und das gehört auch zu einem würdevollen Umgang mit diesen Menschen, mit ihnen reden und einfach erstmal integrieren, soweit es halt möglich ist.
Es ist ja nun ähnlich wie bei den anderen psychischen Erkrankungen, dass es ein hohes Stigma gibt bei dieser Erkrankung. Deshalb braucht es diese ganze Aufklärungsarbeit, diesen anderen Umgang und all das, wo sich zwar schon was bewegt. Was glauben Sie, warum trotz der Dinge, die schon passiert sind, immer noch so viel Angst und so viel Stigma sich da ja zum Teil auch hartnäckig halten?
Also ich habe so eine kleine Vermutung, dass es einfach die große Angst ist, selber an dieser Erkrankung irgendwann später zu erkranken. Und nach dem, was wir vorhin gesagt haben, es ist eine Palliativerkrankung, also das heißt, sie führt leider zum Tod, will keiner haben.
Und das passt nicht in unser Gesellschaft.
So rein, ja. Also Defizite zu haben und besonders wenn es kognitive Defizite sind, ist besonders schwer. Wir alle identifizieren uns ja sehr über das, wie wir agieren, wie wir reden, was wir alles handeln, wie wir handeln können. Und wenn das immer mehr abnimmt, ist das oft beschämend für die Personen selber. Mhm. Und ich glaube, da herrscht ein ganz, ganz großes Leid, auch bei den Betroffenen selber zu merken, ich kann vielen Dingen nicht mehr folgen. Ich kann der Unterhaltung nicht mehr folgen. Ich verstehe Zusammenhänge nicht mehr. Ich kann Tagesabläufe nicht mehr richtig durchführen. Ich hatte mal eine Klientin bei mir sitzen, sie sagt, das Schlimmste findet sie, dass sie ihren Partner, also ihren Ehemann, der eigentlich immer so ein guter Gesprächspartner für sie war, dass der einfach wegfällt. Und dann die damit einhergehende Einsamkeit, obwohl man noch zu zweit ist.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, diese Äußerung. Mhm. Weil der Mensch in seiner, ich sag ja mal, in seiner Persönlichkeit und seiner Struktur verschwindet ja eigentlich.
Genau, und das mit ansehen zu müssen, wie das immer weniger wird, und auch auf der anderen Seite immer mehr Kompetenzen nehmen, machen zu müssen. Ja. Also es ist immer mehr Verantwortung auf der einen Seite und immer mehr so dieses Hilflose auf der anderen Seite und das zu lernen, zu akzeptieren und damit umzugehen, ist schon eine große Herausforderung.
Eigentlich stellt sich ja schon fast die Frage, ob nicht pflegende Angehörige in so einem Demenzfall sofort automatisch auch von ihren Ärzten, Coaches, Krankenkasse unterstützt werden müssten. Ne? Weil das schon das erfordert so viel, zum Teil auch an Drahtseilakt. Mhm. Ne? Also diplomatisch und liebevoll an der einen Seite und wertschätzend zu sein, dann aber wieder alles anzupacken und das hinzubekommen. Dann vielleicht auch Situationen zu vermeiden, damit es nicht zu einem Fremdschämen kommt, selbst wenn das nicht nur dramatische Fälle sind, sondern denjenigen vielleicht an manchen Stellen nicht ins offene Messer rennen zu lassen. Das ist so ein Drahtseilakt, das ist wie ein Fulltime-Job. Ne? Ganz zu schweigen davon, dass derjenige ja auch emotional mit sich noch was ausmacht. Das wäre vielleicht noch
ein Ziel. Ja, das wäre ein großer Wunsch von uns, auch wirklich, wie Sie gesagt haben, bei Diagnosestellung, dass man den Angehörigen so Angebote wie unsere an die Hand gibt und sagt, bitte geht dahin, kümmert euch um euch und geht auch in den Austausch mit anderen Angehörigen. Das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Ich leite ja, wie gesagt, so eine Gruppe und ich bin immer so fasziniert, was die für Ideen haben, wie man mit Situationen umgehen kann und sich gegenseitig unterstützen, weil sie brauchen sich nicht verstellen. Ja, sie sprechen die gleiche Sprache und es können Themen angesprochen werden, die oft beschämend sind, die will man nicht mit Freunden oder sonstigem teilen, wie zum Beispiel Inkontinenzthema. Ja, wir hatten das mal eine ganze Stunde lang, hat eine Angehörige hat das dann aufs Tablett gebracht und alle anderen waren total glücklich, dass sie den Mut hatte, das anzusprechen. Und auf einmal hat die ganz viel Zuspruch bekommen und hat gehört, ja, da ist es ja auch so und dort ist es auch so. Also ich bin nicht alleine mit dem Problem. Und es hilft unglaublich, das Gefühl oder das Wissen zu haben, ich bin nicht alleine und ich kann mir Rat und Tipps und Tricks von anderen Angehörigen suchen und holen. Und die sind unglaublich hilfsbereit, weil sie wissen ja, das ist eine Situation, die habe ich durchlebt. Ich kann da als Mentor auch da sein und helfen.
Und dieser Austausch untereinander ist, glaube ich, ganz entlastend auch. Ne? Aber das ist eine schöne Vorlage. Wie werden denn Ihre Gesprächsrunden und Schulungen und die ganzen Angebote angenommen? Ich nehme mal fast an, man läuft Ihnen die Rentenbude ein.
Nein, so ist es nicht. Also wir merken immer, wenn wir nach außen gegangen sind und über unsere Angebote berichten in den Medien oder so, dann kommt wieder so eine Welle. Wir sind auf einem guten Weg, aber es war kein leichter Weg, dahin zu kommen, dass unsere Angebote in die Sichtbarkeit kommen, weil wir uns ja direkt eigentlich an die Menschen zu Hause wenden. Und wie erfahren die über uns? Indem wir ganz viel darüber reden. Und eben auch so Schlüsselpositionen ansprechen, wie Gedächtnisambulanzen oder Memory-Kliniken, dass die von uns wissen. Also Ärzte sollten den Angehörigen immer mit auf dem Schirm haben. Und ich denke, wenn ein Arzt sagt, bitte schau auf dich, kümmere dich um dich, weil es wird anstrengend oder ist anstrengend, das wäre auch sehr, sehr hilfreich, wenn die Ärzte da so einen etwas weiteren Blick bekommen würden und nicht nur den Patienten sehen, sondern einfach das Umfeld mit auf dem Schirm haben.
Absolut. Was gibt es denn noch für Projekte, die vielleicht noch in der Schublade liegen oder die, wo Sie gerade dran sind, wo Sie vielleicht schon mal ein bisschen plaudern möchten? Was haben Sie noch geplant? Was haben Sie noch vor? Worauf können sich die Angehörigen noch freuen?
Also was ich wahnsinnig gerne wieder in die Tat umsetzen würde, wären so Konzerte für Menschen mit Demenz und deren Familien. Das mussten wir im Moment so ein bisschen einstellen, weil wir einfach die Kapazitäten und nicht die Gelder haben, um das wirklich groß auszurollen. Es wäre natürlich toll, wenn das deutschlandweit stattfinden könnte, aber das ist jetzt so ein bisschen, wir haben das hier in und um München herum durchexerziert und gemacht und ist immer sehr berührend zu sehen, was Musik macht, und ich kann auch wirklich allen Angehörigen nur den Tipp geben, irgendwie versuchen mit Musik irgendwie da was an Erinnerungen hochzuholen, das funktioniert, also das kann ich, habe ich wirklich erlebt. Also das ist so ein Projekt, was ich gerne in Zukunft auch noch weiter ausrollen würde, und dann haben wir natürlich noch mehr die Ideen, Kampagnen, also Awareness-Kampagnen in die Welt zu setzen. Wir haben eine Bauzaunausstellung, die gerade durch Bayern tourt. Die würden wir gerne auch deutschlandweit touren lassen, aber da fehlen uns auch noch die Logistikpartner und Partner, die sagen, ja, finden wir toll, was ihr da macht. Wir könnten die Ausstellung deutschlandweit durch die Gemeinden touren lassen. Und das hat eine großartige Wirkung, weil diese Bauzaunausstellung groß mit riesen Leinwänden von unseren Fotos besteht und die auf Marktplätzen in Gemeinden gestellt wird und dort 2 Wochen auf so einem Marktplatz steht und die Menschen in ihrem Alltag mit dem Thema konfrontiert werden. Also auf sehr berührende Art und Weise. Ja. Wir kriegen auch ein tolles Feedback, aber im Moment ist es halt nur in Bayern. Das dank der Sparkassen und der AOK, die da so eine Kooperation haben, ist uns das gelungen, das mal auf die Beine zu stellen, diese Ausstellung.
Ja. Also ich denke, das Thema hätte es absolut verdient, wirklich eine bundesweite Kampagne zu bekommen. Auch mit, weiß ich nicht, dem Bundesamt für Aufklärung oder, ne, also.
Vielleicht hört uns ja jemand zu und sagt, ja, genau, das ist mein Thema, das will ich auf die Straße bringen. Wir sind dankbar um jeden, der uns da unterstützt und sagt, ja, das ist, glaube ich, ist wichtig, dass wir das so in die Öffentlichkeit tragen. Wir sagen immer, die Demenz gehört in die Mitte der Gesellschaft. Und wo kriegt man die? Nämlich genau dort, wo sie sich im alltäglichen Leben aufhalten. Auf Straßen, auf Plätzen und dann völlig beiläufig, also nicht so von oben herab, ihr müsst euch um das Thema kümmern, so, aber so beiläufig zu sagen, da gibt's was.
Ich finde sogar, wenn man ganz krass ist, könnte man sogar sagen, Demenz ist in der Mitte der Gesellschaft, wenn man sich die Anzahl mal anguckt, die das betrifft. Nur wir sprechen nicht angemessen darüber. Das, ne? Also da ist sie ja, weil sie betrifft ja so wahnsinnig viele. Aber das Gespräch ist nicht angemessen dafür
noch
da.
Nicht.
Noch nicht.
Ich hege ja die große Hoffnung, dass wir da eines Tages hinkommen.
Was ist denn mit mit Ihren politischen oder gesellschaftlichen Aktivitäten, um das zu verbessern, also für die Angehörigen, für jeden Einzelnen, den es betrifft? Was sind Sie politisch da aktiv? Setzen Sie da Punkte?
Da bin ich vielleicht noch ein bisschen zu bescheiden, um das wirklich zu machen. Aber ich denke, ich entwickle mich schon dahin, dass wir das schon da ansprechen sollten, noch mehr. Einfach die Stimme zu werden.
Bitte.
So ganz bin ich da noch nicht.
Aber ich denke, da gehört es hin, ne? Also es gehört in die, also auch in die, ja, in die, sicherlich in die regionale Politik, aber auch in die Bundespolitik, einfach zu sehen, dass das eine große Zielgruppe ist von Menschen, die betroffen sind, die angehörig sind und dass wir für die was
tun. Also regional habe ich ja schon die Aufmerksamkeit bekommen von unserem Gesundheitsminister, habe ja auch eine Medaille bekommen für Pflege und Gesundheit, aber ja, es ist sehr schön, es ist eine große Ehre, aber es reicht halt einfach nicht.
Nee,
es reicht nicht, ja.
Und die Themen, die, ich bin da auch völlig bei Ihnen mit der Einschätzung, die Themen, die, sagen wir mal, unbequem sind und ungewollt, also mit, verbunden mit der Angst, selber zu erkranken, die werden gern immer wieder hinten rüber fallen gelassen, wenn gerade kein aktueller Bedarf besteht.
Sich ja, und ich denke mir auch, für die Politik ist es doch eigentlich ganz toll, so wie es gerade läuft, weil die Familien pflegen ja sowieso. Warum sollte ich denn da so viel ändern? Ja, und das ist das, was ich so traurig finde, dass man das so als selbstverständlich nimmt, dass es so ist, wie es ist. Da, finde ich, sollte man politisch anders denken. Gerade die gehören unterstützt, weil, ich sage immer, gehen 50% von denen, die zu Hause gepflegt werden, in ein Pflegeheim, die Plätze haben wir gar nicht. Und ich weiß gar nicht, was das, wie das werden soll und wer das finanzieren soll und wer das leisten soll. Also müsste ich doch als Politiker, und das ist doch immerhin eine große Wählerschaft, die ganzen pflegenden Angehörigen einfach mal zu sagen, ja, wir sehen euch und wir stärken euch, ob das jetzt finanziell ist oder strukturell oder wie auch immer. Wir haben euch wirklich auf dem Schirm und ihr seid wichtig für uns und für die Erkrankten auch, weil die wollen nämlich auch am liebsten eigentlich zu Hause bleiben.
Zu Hause bleiben, ganz genau. Ganz genau. Was wäre denn so die Botschaft, die Sie den Angehörigen mitgeben wollen, die sich gerade in so einer Pflegesituation befinden, vielleicht auch noch nicht bei Ihnen teilgenommen haben? Was sind die wichtigsten Botschaften, die Sie denen mitgeben?
Also ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, keiner muss das alleine machen. Im Gegenteil, sich Hilfe holen hat nichts mit ich bin nicht genügend oder ich habe da ein Defizit, sondern ich bin schlau. Ich sage immer, ich bin schlau, wenn ich mir Hilfe hole, weil ich muss das nicht alleine schaffen. Also da gibt es genug Hilfe überall. Holt euch die Hilfe. Wir haben zum Beispiel auch eine ganz tolle, ein Pilotprojekt, das heißt die Online-Demenzsprechstunde. Total niederschwellig und da können sich alle melden, die schon die Diagnose haben oder noch vor der Diagnose stehen oder Fragen haben zu medizinischen Themen, heißt die Online-Demenzsprechstunde. Da kann man Fragen stellen per E-Mail oder man kann sich auch einen Video-Live-Chat buchen und es wird begleitet von einem neuropsychologischen Team aus dem Klinikum Ulm. Also da sitzen wirklich Experten und innerhalb von 48 Stunden hat man eine Antwort und das kann ja ganz hilfreich sein, so als Ersteinstieg. Und da kann man auch verwiesen werden auf andere Institutionen, Einrichtungen, Ärzte auch. Also wirklich total sinnvoll. Und das ist so ein dreijähriges Pilotprojekt, endet leider nächstes Jahr. Aber wir haben da sehr, sehr viel positive Erfahrung gesammelt und das könnte aber noch mehr auch in Anspruch genommen werden.
Das sind so großartige Angebote, dass also auf jeden Fall werden wir in den Shownotes die Website verlinken, sodass man das alles finden kann. Ne? Wenn Sie dann noch besondere Wünsche haben, sagen Sie mir das noch, was wir noch alles verlinken sollen. Das finde ich, also wie gesagt, Ihre Arbeit ist sehr hochprofessionell und wirklich ganz großartig und sehr hilfreich.
Ja, und sich auch den, was ich noch ganz kurz platzieren möchte, diesen Podcast, den darf man nicht vernachlässigen. Den gibt es wirklich auf allen Podcast. Wie nennt man das?
Plattformen,
genau. Und es ist immer so eine halbe Stunde zu allen möglichen.
Wie heißt der
Leben,
Podcast?
Lieben, Pflegen.
Leben, Lieben, Pflegen.
Kann man,
werden wir auf jeden Fall mit.
Super verbinden. Hilfreich und wir kriegen so schönes Feedback von Menschen, die sich das anhören, weil es einfach so praxisnahe Tipps sind, die ausgetauscht werden.
Großartig. Sehr, sehr gerne auch das. Und ich kann nur sagen, es gibt auch einen sehr hilfreichen, einen Handout, ein Booklet, was man bei Ihnen bestellen kann, wo man nochmal alles für zu Hause drin hat, was ich auch schon weitergegeben habe.
Danke. Also,
finde ich auch ganz, ganz hilfreich. Was ist denn Ihr persönlicher Tipp für die seelische Gesundheit? Weil wenn Sie so umtriebig sind, müssen Sie ja auch was tun, damit es Ihnen gut geht. Und wir fragen jeden unserer Gäste, was er denn für
Jetzt
sich
haben tut. Haben Sie mich erwischt. Das ist immer so, man gibt immer so super Tipps an andere und sagt, das müsst ihr unbedingt machen. Aber manchmal vergesse ich das auch bei mir selber. Aber meine große Energiequelle ist die Natur. Und ich versuche jeden Tag eine Stunde mich in der Natur zu bewegen. Und das ist für mich so wichtig. Und das versuche ich wirklich durchzuführen. Manchmal geht es halt nicht, wenn man nicht zu Hause ist oder man ist irgendwo. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, bin ich draußen mit meinen Sportschuhen und bewege mich in der Natur und am liebsten im Wald, weil einfach ich brauche dieses Grün um mich rum.
Ja, das sind ja auch, es ist die Farbe, aber es sind ja auch so die Gerüche, da kommt ja ganz viel auf
einen. Egal, ob es regnet oder nicht, ich bin draußen.
Was einen im wahrsten Sinne des Wortes so erdet.
Total.
Ne? Also man ist so, ja. Schön, schön. Dann hoffe ich, Sie haben das heute schon getan.
Ja, habe ich schon gemacht.
Sehr gut. Liebe Frau von Bohlen, ich würde mich gerne ganz herzlich bedanken für dieses sehr schöne und auch, irgendwie stimmungsvolle Gespräch und diesen Austausch, die vielen Informationen über die Sidara und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg weiter bei der Arbeit. Vielleicht führt uns die Arbeit auch nochmal zusammen und sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass Sie für uns da waren und für das tolle Gespräch.
Vielen Dank.
Im Oktober wird Claudia Cucciucci von der Depressionsliga zu Gast sein. Verena Klein spricht mit ihr über das Thema Einsamkeit. Damit erstmal vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen. Auf vielen Dank. Bis bald. Bye.